SRF 2 Kultur.
Blicken wir am Anfang kurz zurück. Rolf Hochhuth hat 1963 in seinem Theaterstück Der Stellvertreter Papst Pius XII. Angeklagt, angesichts der Ermordung der Juden im Zweiten Weltkrieg geschwiegen zu haben. 2 Jahre später brachte Peter Weiß mit Die Ermittlung die Auschwitz-Prozesse auf die Bühne. Das ist Theatergeschichte. Die Höhepunkte eines politischen Theaters der 60er Jahre, eine spezifische Zeit des dokumentarischen Theaters. Die Gesellschaft ist seither eine andere geworden und mit ihr das Theater. Facebook, Big Brother und Reality-TV-Shows gehören zu unserem Alltag und haben nicht nur unsere Alltagswahrnehmung, sondern damit auch die Künste und die Fragestellungen, die auf der Bühne verhandelt werden, verändert. So lässt sich im Theater seit einigen Jahren wieder ein verstärktes Interesse an dokumentarischem Theater beobachten. Ganz anders freilich als zu Hochhuts- und Weißzeiten kommt das daher, aber nicht minder politisch und zeitgenössisch. Um diese neue Tendenz im aktuellen Theater geht es heute in dieser Passagensendung mit Dagmar Walser. Da stehen Laien auf der Bühne, erzählen von ihren Biografien und ihrer Sicht auf die Welt. Da werden Dokumente ausgestellt und vorgetragen oder ganze Prozesse nachgespielt. Da wird der Zuschauer getäuscht und betrogen und weiß am Schluss selber nicht mehr, was nun war und was inszeniert ist. Da wird Wirklichkeit vor unseren Augen konstruiert und wieder dekonstruiert. Keine Schauspieler, die in Figuren schlüpfen, keine geschlossenen Fiktionen, die sich ein Autor ausgedacht hat, wie im klassischen Literaturtheater üblich. Das dokumentarische Theater ist eine der augenfälligsten Tendenzen des zeitgenössischen Theaters. Es ist präsent, vor allem in der freien Szene, national wie international zu beobachten, und es verknüpft erlebbar soziologische und künstlerische Fragen, wie es kaum ein anderes Kunstformat vermag. Deshalb werden Sie hier in der nächsten Stunde ein Gespräch zwischen dem Soziologen Dirk Becker und dem Regisseur Boris Nikitin hören. Über die Themen, Herausforderungen und Sehnsüchte hinter dem neuen dokumentarischen Theater. Der Anlass dafür ist ein Festival mit dem Titel «It's the real thing», das dieses Wochenende in Basel stattfindet und das Boris Nikitin kuratiert hat. Und mit seiner Motivation, unterschiedliche Positionen des dokumentarischen Theaters zu bündeln, steigen wir nun ins Gespräch ein.
Das dokumentarische Theater hat sich in den letzten 10 Jahren eigentlich sehr stark entwickelt. Das ist eine wichtige Tendenz innerhalb des zeitgenössischen Theaters. Und ich selbst beschäftige mich auch mit dem dokumentarischen Theater seit etwa 5 Jahren. Und ich hatte immer das Gefühl, es wäre sehr interessant, wenn man mal diese verschiedenen Positionen, die sich in den letzten 10 Jahren auch entwickelt haben, nebeneinander stellen würden. Und Carina Schlewitt, die Leiterin der Kaserne Basel, hatte mich letztes Jahr gefragt, ob ich ein Festival gerne dazu machen wollte. Das ist etwas, was ich schon seit 2 Jahren geplant habe, und das habe ich dann dankend entgegengenommen und dieses Festival kuratiert.
Was zeichnet diese unterschiedlichen Positionen denn aus?
Es sind verschiedene Zugriffe, Auseinandersetzungen zum Dokumentarischen, beziehungsweise sind unterschiedliche Strategien des Dokumentarischen. Es gibt Stücke, die sich mit Dokumenten befassen, wie zum Beispiel Milo Raus' Breiviks Erklärung, ein Stück, das sich mit der Rede, die Breivik vor Gericht gehalten hat, befasst, beziehungsweise als Dokument zum Gegenstand der Performance nimmt und es von einer Schauspielerin lesen lässt. Es gibt ein Stück von Gigi Pop, Schubladen, in dem die Darsteller als sich selbst auf der Bühne stehen und über ihr Leben sprechen. Es gibt ein Stück wie Cookie Jerez, The Rehearsal, wo man einer Theatergruppe beim Proben zuschaut und man hat das Gefühl, das ist eine unvorbereitete Situation, es entstehen Fehler und irgendwann merkt man plötzlich, hier stimmt etwas nicht, das könnte auch alles inszeniert sein, und man hat plötzlich das Gefühl, es ist wie eine Surrealität, die entsteht.
Wenn ich Ihnen zuhöre, es geht viel um Wahrnehmung, Täuschung vielleicht auch. Den Titel für dieses Festival haben Sie in der Werbung gefunden.
Genau, also The Real Thing war ja ganz lange das Motto von Coca-Cola und ich fand das irgendwie eine lustige Referenz, dass man ein Thema, das sich mit der Wirklichkeit befasst, mit einem Motto eines der künstlichsten Getränke überhaupt, dass man das als Titel nimmt.
Hat dieses Festival oder dass Sie das machen wollten oder dass Sie das gemacht haben, auch mit Ihrem Hintergrund zu tun als Regisseur? Sie haben in Gießen am Institut für angewandte Theaterwissenschaften studiert.
Das stimmt sicherlich. Also das Institut für angewandte Theaterwissenschaften ist ja eine Theaterausbildungsstätte, die Theater grundsätzlich hinterfragt. Was braucht man überhaupt, um Theater zu machen? Was ist Theater eigentlich? In Gießen wird Theater gemacht ohne Schauspieler. Das ist sicherlich eine der wesentlichen Bedingungen, um sich der Wirklichkeit zuzuwenden, also dass man Theater ohne Schauspieler macht, sondern zum Beispiel eben mit sich selbst, dass man selbst auf die Bühne geht und anfängt, über sein Leben zu sprechen oder über Material, das man gefunden hat. Und das ist sicherlich ein sehr entscheidender Hintergrund. Und in meiner Arbeit habe ich mich seit 5 Jahren, also meine Inszenierung selbst, einfach mit dieser Frage auch auseinandergesetzt, was ist eigentlich Wirklichkeit? Wie produzieren wir sie auch gemeinsam, also auf der Bühne zwischen Zuschauer und den Leuten, die auf der Bühne stehen, aber auch ganz allgemein, also wie generieren wir Wirklichkeit durch zum Beispiel Kommunikation oder indem wir uns gegenseitig zuschauen?
Es werden also verschiedene Positionen, Sie nennen es Strategien, an diesem Festival zu sehen sein. Es wird auch diskutiert werden. Also Sie wollen diese Fragen auch zum Thema machen. Es gibt ein Symposium und als Eröffnungsredner haben Sie den Soziologen Dirk Becker eingeladen. Er sitzt mit bei uns am Tisch. Was erwarten Sie von ihm?
Dirk Becker als Soziologe beschäftigt sich ja eigentlich schon seit sehr langem mit der Frage, was ist Wirklichkeit? Und gerade in der Soziologie ist diese Frage auch nicht nur eine philosophische, also im Sinne von, was ist die Essenz von Wirklichkeit, sondern wie konstruieren wir als Gesellschaft gemeinsam Wirklichkeit? Und deswegen ist mir das eine sehr wichtige Position für die Reflexion dieses Genres. Aber Dirk Becker lebt natürlich auch in Basel und wir kennen uns schon seit längerem und deswegen war das für mich ganz wichtig, ihn da einzuladen.
Was können Sie beitragen zur Diskussion über das dokumentarische Theater?
Na, ich höre zunächst einmal mit Vergnügen, wozu ich eingeladen bin und wie schwierig das Thema sein wird, das wir da behandeln werden. Zunächst mal kann ich dem Hauptpunkt nur wenig hinzufügen. Wenn man überhaupt über Wirklichkeiten nachdenkt, dann ist die Hauptfrage nicht die, was ist die Wirklichkeit, sondern die Hauptfrage ist, wie entsteht sie? Wer wird dazu gebracht, an sie zu glauben? Und woraus muss sie bestehen, damit man das Gefühl hat, jetzt tatsächlich mit Wirklichkeit konfrontiert zu sein? Es gibt eine philosophische Position eines Kulturtheoretikers, die ich in dem Zusammenhang sehr bewundere, Giambattista Vico, schon 500 Jahre alt, der mal festgestellt hat, es gibt eigentlich nur eine einzige Wirklichkeit, der man zweifelsfrei glauben kann, das ist die von hier und jetzt. Aber schon, wenn ich mich frage, was hat das hier und jetzt mit dem dort und morgen oder mit dem woanders und gestern zu tun, gerate ich ins Zweifeln. Frage ich nach Verbindungen, frage ich danach, wer könnte mir hier etwas vorgespielt haben, wer könnte mich hier in eine Falle gelockt haben, wer könnte mir hier ein Angebot machen, auf das ich mich gar nicht einlassen würde, wenn ich wüsste, wohin das führt. Ja, diese interessante Beziehung von Gewissheit des Moments, das, was ich jetzt sehe, ist für mich zweifelsfrei wirklich. Und Ungewissheit der Herkunft und Ungewissheit der Konsequenzen. Was ist das denn für eine Wirklichkeit? Oder wie die Philosophen dann sagen, worin besteht denn die Wahrheit dieser Wirklichkeit, die ich gerade zu sehen bekomme, ist nie mit Sicherheit zu beantworten. Und dieses sozusagen Zittern, diese Ambivalenz zwischen der Gewissheit des Moments und der Ungewissheit, der Bezweifelbarkeit, der Wahrheit des Moments, die interessiert mich aus einer soziologischen und philosophischen Sicht. Und ich bin offen gestanden ganz neidisch, wenn ich den von Herrn Nikitin vertretenen Tendenzen des dokumentarischen Theaters dabei zuschaue, mit welcher Konsequenz, mit welcher Arbeitsintensität und dann auch mit welchen überzeugenden ästhetischen Effekten dort auf der Bühne mit diesen Fragen umgegangen wird, mit denen wir in der Soziologie eigentlich kaum noch so recht umgehen können, weil der Text eigentlich ein extrem schwieriges Medium ist, um diese Effekte auszuprobieren, die man ausprobieren muss, wenn man über Wirklichkeit spricht.
Das Theater ist ja ein Medium vom Hier und Jetzt und gleichzeitig gilt es als ein Medium, wo einem jemand was vorspielt. Sie haben auch über das Theater publiziert, Dirk Becker, Wozu Theater? Eine Aufsatzsammlung, die vor kurzem erschienen ist. Würden Sie denn sagen, dass das dokumentarische Theater Sie als Soziologen ganz spezifisch interessiert, noch mehr als alle anderen Theaterformen?
Ja, und zwar erstens aus dem wirklich ganz naiven Grund, dass das dokumentarische Theater mir etwas vorspielt und vorspiegelt, wovon es behauptet, dass es das woanders schon mal gesehen hätte. Ja, wenn Chichi Pop auf die Bühne geht und mit ihren Vätern, die da mit ihren Vätern arbeiten, dann sind die Väter tatsächlich die Väter der Schauspielerin, die ich auf der Bühne sehe. Und es gibt überhaupt keinen Grund daran zu zweifeln, dass da Väter-Töchter-Geschichten ausgehandelt werden.
Also es ist eine Produktion, die auch in der Schweiz zu sehen wird, von einem Berlin-Hamburgischen Frauenkollektiv eigentlich, die ihre leiblichen Väter auf die Bühne gebracht haben und auf der Folie von King Lear so quasi eine Generation Ablösung performen.
Ja, und es ist großartig, weil man dann im Publikum sitzt und den Blick zwischen den Damen und ihren Vätern hin und her wandern lässt. Natürlich weiß man, dass die Damen Schauspielerinnen sind, aber in dem schon genannten dokumentarischen Sinne eben auch Regisseure, Regisseurinnen zu sein. Man weiß auch, dass die Väter wirkliche Väter sind und von daher unter Umständen noch nie auf der Bühne gestanden haben, mit einer Ausnahme, glaube ich. Und trotzdem fragt man sich spätestens nach einer halben Stunde, wer ist jetzt der bessere Schauspieler? Mhm. Ja? Und genau dieser Effekt, dass man zweifelsfrei mit Wirklichkeit konfrontiert wird, aber gar nicht drumherum kommt, der Wirklichkeit, dieser Wirklichkeit noch einmal zweifelnd hinterher zu denken, den liebe ich besonders am dokumentarischen Theater. Ja, wenn das Festival hier heißt It's the Real Thing, dann kann man da ja sozusagen die Klammer, kann das denn sein, dass das das wirkliche Ding ist, sofort mitdenken. Wenn ich in ein normales, nicht dokumentarisches Theater gehe, dann weiß ich, dass ich in einer fiktionalen Welt mich aufhalte, dass da Schauspieler mit einem extremen Trainingsaufwand bestimmte Effekte produzieren. Und ich kann mich fragen, gefällt mir das oder gefällt mir das nicht? Ist die Geschichte für mich überzeugend oder nicht? Aber ich habe nicht per se bin nicht per se im Zwang, eine Antwort auf die Frage zu suchen, wie wirklich ist denn das jetzt, was mir dort als Wirklichkeit auf der Bühne begegnet.
Ja? Aber das heißt, das dokumentarische Theater, das ja vielleicht im Wortlaut vorgibt, dass es um Dokumente geht, dass es um Echtes geht, dass es um Objektives vielleicht sogar geht, wenn ich Ihnen zuhöre, geht es vor allem ums Zweifeln.
Na, ich vielleicht muss ich sogar noch genauer sagen. Wenn ich ins Theater gehe und mir dokumentarisches Theater vorgesetzt wird, dann komme ich nicht darum herum, die Wirklichkeit des Theaters selbst zu sehen. Das heißt, ich frage mich, was ist ein Regisseur, was ist eine Bühne, wer bin ich im Publikum, warum sitze ich auf einem Stuhl und stehe nicht an einem Bartisch, warum gibt es hier Scheinwerfer und nicht irgendein ganz normales Licht, warum überhaupt ein geschlossener Raum, warum nicht draußen auf der Straße. Das heißt, ich bin gezwungen, in dem Moment, in dem ein Theater so tut, als würde es mir Wirklichkeit vorführen, über das Theater nachzudenken. Und das ist im Moment, glaube ich, für mich, also jetzt gerade in den Zeiten, in denen wir uns bewegen, das heißt in Zeiten, die multimedial konstruiert sind, in denen ich Bücher lese, Schallplatten noch höre, am Computer irgendwelche Text und Musik und Toncollagen mir anhöre und gar nicht mehr weiß, in welchen Medien ich mich eigentlich auf welche Wirklichkeit verständigen soll, eine extrem willkommene Gelegenheit, zumindest dieses eine Medium Theater, mal an sich selbst genauer zu überprüfen und zu fragen, was macht dieses Theater mit mir, was ein Konzert mit mir nicht machen würde? Was machen diese Leute auf der Bühne mit mir, was ein Gedicht, das ich in einem Buch lese, mit mir nicht machen würde? Ja, also Überprüfung medialer Effekte in dem Moment, in dem das Theater behauptet, mir Wirklichkeit vorzuführen. Das ist vielleicht die Pointe, die mich da am meisten reizt.
Boris Nikitin, wollen Sie das? Wollen Sie das als Regisseur und vor allem auch, wollen Sie das als künstlerischer Leiter dieses Festivals? Die Leute in die Gedankengänge verwickeln? Und können das die Leute, die nicht Soziologie studiert haben?
Absolut. Also das ist im Wesentlichen die Auseinandersetzung, um die es mir mit diesem Festival geht. Ich glaube, was ein interessanter Punkt bei dem dokumentarischen Theater ist, ist, dass die Beziehung dessen, was auf der Bühne geschieht, beziehungsweise der Leute, die auf der Bühne stehen, zu dem Publikum schon ein wesentlich anderes ist als sonst im Theater, weil indem die Darsteller als sich selbst auf der Bühne stehen und über sich selbst sprechen, erhält das, was sie sagen, eigentlich den Charakter von Information. Also es geht um etwas, was sich verifizieren ließe. Also genau deswegen auch die Frage, stimmt das eigentlich, was die sagen? Könnte das auch gelogen sein? Und vielleicht ab einem gewissen Zeitpunkt dann auch, sind die wirklich die Personen, für die sie sich ausgeben? Also diese Frage der Zuverlässigkeit, wie zuverlässig ist das eigentlich, was da auf der Bühne passiert? Das ist eine Frage, die sich, glaube ich, im dramatischen, fiktiven Theater so nicht stellt. Und es geht also eigentlich um eine Frage des Vertrauens. Warum glaube ich den auf der Bühne? Stimmt das? Und dann kann ich mir plötzlich auch die Frage stellen, wie ist das überhaupt? Also wie gehe ich mit Informationen um? Wie gehe ich mit Wissen um? Und das ist auf jeden Fall die Auseinandersetzung, um die es in diesem Festival geht. Ich glaube, durch die Nebeneinanderstellung der verschiedenen Positionen, also zum Beispiel bei Shishi Pop, wo die Performance selbst jetzt erstmal nicht in Frage stellt, dass die, die auf der Bühne stehen, auch wirklich die sind, für die sie sich ausgeben, zu einer Produktion wie bei Cookie Jerez, wo man am Schluss überhaupt nicht mehr unterscheiden kann.
Beschreiben Sie doch mal, was da passiert.
Das ist eben eine Produktion der spanischen Choreografin und Regisseurin Cookie Jerez, die eine Probe zum Gegenstand der Aufführung macht. Und man muss sich das so vorstellen, dass man da reinkommt und man hat wirklich das Gefühl, diese Gruppe probt jetzt gerade. Also es beginnt nicht wie ein Theaterstück, in dem die Behauptung steht, vier Figuren tun jetzt so, als würden sie ein Stück erproben, sondern das sind jetzt wirklich das künstlerische Leitungsteam mit den Darstellern, die zusammen ein Stück proben und wir dürfen als Zuschauer jetzt einfach dabei sein. Und dann, wie es bei Proben so ist, entstehen natürlich Fehler. Die Regisseurin interveniert, kommentiert, was passiert, also wie man das aus Proben kennt. Und dann allmählich merkt man aber, dass das doch irgendwie inszeniert zu sein scheint. Also dass das, was als wirklich rüberkommt, also auch das Fehlerhafte, das Mangelhafte, auch das Dilettantische, was in Proben oft passiert.
Perfekt gemacht ist wahrscheinlich.
Dass das eine merkwürdige Perfektion hat. Und da entsteht also so ein merkwürdiger Effekt, der mich jetzt, wenn man an ein anderes berühmtes Beispiel vielleicht aus dem Film irgendwie erinnern kann, mich an so einen Truman-Show-Effekt erinnert. Also, dass man plötzlich nicht mehr unterscheiden kann zwischen Wirklichkeit und ihrem Fake, also der Illusion der Herstellung von Wirklichkeit. Und ich glaube, wenn man diese Positionen nebeneinander sieht, dann kann man dann auch anfangen, über das Ganze nachzudenken. Ich hatte ursprünglich überlegt, ob ich The Rehearsal nicht als allererstes Stück in dem Festival positioniere und dachte dann aber, das wäre ein bisschen perfide auch gegenüber der anderen Produktion, weil man danach einfach wirklich alles in Zweifel gezogen hätte. Was tatsächlich so ist, wenn man dieses Stück gesehen hat, dann geht man in andere Theaterstücke und denkt, da passiert doch gleich was, hier stimmt doch etwas nicht.
Es ist jetzt der Schlusspunkt. Wo fangen Sie denn an? Von wo aus führen Sie die Zuschauer denn in dieses Nichts mehr ist sicher?
Das Festival beginnt mit eigentlich mit der Exkursion ins Gericht mit Milo Rau. Das ist eine gemeinsame Exkursion in eine Strafgerichtsverhandlung, in eine öffentliche Gerichtsverhandlung. Und die Idee ist, dass man da einfach reingeht, gemeinsam als Gruppe, und sich diese Verhandlung wie eine Aufführung anschaut, um danach darüber zu sprechen und nachzudenken, was haben wir hier eigentlich gesehen, inwiefern ist das wirklich, was wirkt daran inszeniert, was für Rituale finden da statt, vielleicht aber auch, wie sind die Kostüme gewesen, was ist hier überhaupt anders als jetzt zum Beispiel im Theater.
Das ist kein Theater.
Das ist kein Theaterstück, das muss man ganz klar sagen. Es ist eine Exkursion in eine richtige Gerichtsverhandlung. Damit steigt das Festival ein. Am Abend dann so richtig der offizielle Beginn mit Shishi Pop Schubladen, in dem die Darstellerinnen zusammen mit drei Frauen, die in der DDR aufgewachsen sind, eigentlich ihre jeweiligen Biografien vergleichen. Also es sind sechs Frauen auf der Bühne, die über ihre Kindheit erzählen, über ihre Kindheitserinnerungen, aber auch über das, was ihnen von ihren Eltern wiederum erzählt wurde, über ihre Geburt, wie sie gezeugt wurden. In einem weiteren Verlauf des Abends geht es dann um Tagebucheintragungen, also wie die Darstellerinnen älter geworden sind. Und zugleich immer auch um die unterschiedlichen ideologischen Settings innerhalb deren Sie aufgewachsen sind, also einmal in der sozialistischen DDR und einmal in der marktwirtschaftlich orientierten BRD. Also es geht da sehr stark um Biografie, um Identität. Wer bin ich und wie bin ich die Frau geworden, die ich jetzt bin hier auf der Bühne? Und zugleich, wie bin ich geprägt worden? Also durch welche Erzählungen, durch welche Ideologien, also durch, man kann vielleicht auch sagen, durch welche Fiktionen bin ich geprägt worden, die mich jetzt eben zu diesem Individuum machen. Und das ist, glaube ich, so als Einstieg in das Dokumentarische eine sehr schöne Position.
Eine Arbeit, die schon im Vorfeld des Festivals für Aufregen gesorgt hat, ist Breiviks Erklärung. Sie haben das schon kurz erwähnt, vom Schweizer Regisseur Milo Rau. Darin wird die Verteidigungsrede von Anders Breivik, der vor 2 Jahren in Norwegen 77 Menschen umgebracht hat. Seine Rede vor dem Gericht wird in diesem Theater vorgelesen von einer Schauspielerin. Das hat bei der Premiere in Weimar letzten Herbst schon viele provoziert. Das Deutsche Nationaltheater hat kurz vor der Premiere seinen Raum zurückgezogen. Vor kurzem ist dasselbe in München passiert und nun auch in Basel. Das Stück sollte eigentlich im Stadthaus gezeigt werden. Doch die Basler Bürgergemeinde hat sich dann kurzfristig entschieden, dass sie das nun doch nicht wollen, weil sie keine Missverständnisse aufkommen lassen wollen, dass sie diesen teilweise rassistischen Argumentationen von Breivik selbst folgen würden. Weshalb ist diese Position wichtig für Sie?
Das hat 2 Gründe. Also einerseits finde ich die Auseinandersetzung mit diesem Text eine sehr interessante Auseinandersetzung, weil es in dieser Rede von Breivik eigentlich um Positionen und Ideologien geht, die wir auch in unserer gesellschaftlichen Mitte finden. Positionen auch, die ich manchmal vielleicht sogar bei mir selber entdecke. Es ist ein Text, der sehr stark eine Angst vor dem Fremden bedient. Das Interessante ist ja, dass Breivik sagt, er hätte seine Tat begangen, um die Demokratie zu retten, weil er sie eben in Gefahr sieht durch die Überfremdung. Das ist also eine Position, die zum Beispiel Thilo Sarrazin ja in seinem Buch sehr stark gemacht hat. Also es ist eine Position, die könnte man durchaus eigentlich einem bürgerlichen Mainstream auch zuschreiben. Und ich finde die Auseinandersetzung mit diesen Ideologien, mit diesen Gedanken, finde ich erstmal wichtig. Also ich finde, es braucht einen Ort, wo man sich damit auseinandersetzt. Und ich glaube, dass das Theater im Gegensatz vielleicht zu der politischen Debatte oder auch zur Universität, also zur Wissenschaft, die Möglichkeit gibt, dass man sich da ein bisschen freier eben damit auseinandersetzen kann. Also es ist sicherlich ein Ort, wo man eben auch Fehler machen kann, wo man sich ganz klar widersprechen darf. Also ein Ort, wo eine andere Form von Öffentlichkeit möglich ist. Das ist ein Grund, warum mir das wichtig ist. Auf der anderen Seite, weil Milo Rau natürlich ein im dokumentarischen Theater wichtiger Künstler ist und ich schon gut fand, wenn der mit einer Arbeit hier vertreten ist.
Dirk Becker, Sie haben mir im Vorgespräch gesagt, dass Sie diese Arbeit nicht sehen wollen.
Und zwar aus ganz persönlichen Gründen. Ich habe nicht die Absicht, mir einen Text anzuhören. Das ist ja für mich gerade so ein heiliger Begriff. Ein Text ist etwas, was man ernst zu nehmen geneigt wäre. Ich habe nicht die Absicht, jemandem zuzuhören, der als Mörder auf sich aufmerksam gemacht hat. Ich finde genau das, was Sie sagen, Herr Nikitin, absolut überzeugend. Der künstlerische Raum hat den großen Vorteil, Dinge folgenlos vorführen zu können. Ich kann vor einem Bild stehen, das ich mir anschaue. Darauf ist ein blaues Pferd zu sehen. Ich muss nicht anschließend in die Wirklichkeit gehen und nach blauen Pferden suchen. Ja, ich kann einen Roman lesen und mir die wildesten Geschichten von irgendwelchen Nordpoleroberungen anschauen und muss nicht glauben, dass das tatsächlich so passiert ist. Ja, diese Folgenlosigkeit ist der Schutzraum des Theaters, in dem auch so etwas ausprobiert werden kann. Aber diese Folgenlosigkeit ist natürlich gleichzeitig eine Art Mikroskop, eine Art Versuchsanstalt, die es erlaubt, sich anzugucken, welchen Stellenwert hat eigentlich ein Wort? Mhm. Ja, welchen Stellenwert hat ein Wort, wenn jemand seine eigene Fremdenangst auf eine Art und Weise formuliert, von der ich weiß, wenn ich ihm zuhöre, die hat ihn dazu geführt, ein Fanal zu setzen, um auf die Position, die er da für richtig hält, auch entsprechend aufmerksam zu machen. Er hat ja keine Ausländer umgebracht, der Breivik, er hat Schweden umgebracht. um zu zeigen, dass es ihm ernst ist. Ja? Und diese Kombination, einerseits das Wort wieder in den Kontext ernst gemeint sein zu können, zurückzuversetzen und andererseits eben genau damit darauf aufmerksam zu machen, wie oft wir Worte aufschreiben. Ja, der Name Sarrazin ist schon gefallen. Worte auffallen, ohne uns darüber klar zu sein, wie ernst da genommen werden kann, was ich gerade aufschreibe, ist natürlich eine jetzt nicht nur verwirrende theatralische Aktion, sondern es ist eine Reflexion auf eine normale Einstellung, nämlich Worte eben für ihre Konsequenzen loszuhalten, die ja also mindestens so etwas wie aufrüttelnden Charakter hat. Wenn ich das aber alles sage und wenn ich das damit auch schon in gewisser Weise weiß, ja, kann es mir in dem Fall ersparen, dort auch noch reinzugehen und mein Ohr jemandem zu leihen, den ich nun wahrhaftig mir nicht anhören möchte.
Ist das moralisch?
Ich glaube eher, dass es was mit einer Kombination vielleicht von Moral, aber eben auch Ästhetik zu tun hat. Ich glaube, dass es was damit zu tun hat, dass ich mir vielleicht ist Ästhetik auch nicht das richtige Wort. Ich glaube, es hat damit etwas zu tun, dass ich mir tatsächlich in diesem Moment die eigene Haltung, den Moment ästhetisch zu rahmen und als folgenlos zu markieren, nicht zumuten möchte. Ja, ich bin sowieso jemand, der, weil er ein bisschen Theatergeschichte kennt, die alten Zeiten sehr beneidet, in denen man noch ins Theater ging vor 400, 500 Jahren und auf jeden Fall ein faules Ei und eine matschige Tomate dabei hatte, um sie im Zweifel werfen zu können, wenn einem nicht gefällt, was man sieht. Ich finde, dass die Art und Weise, wie wir heutzutage still auf unseren Stühlen sitzen und uns wirklich alles angucken, alles bieten lassen, bis zum Exzess, ja, bis zum letzten Sauerkrautschlachten, ja, finde ich für mich persönlich schwierig. Das heißt nicht, dass ich so ein aggressives Temperament habe, dass ich gerne mit faulen Eiern werfen möchte, aber ich möchte gerne eine Chance haben zu reagieren. Ja, und ich weiß ganz genau, wenn ich in ein aktuelles Theaterstück der freien Szene gehe, falle ich allenfalls als außerordentlich merkwürdig auf, wenn ich tatsächlich sagen würde, das kann man mir doch nicht bieten. Also gehe ich gar nicht erst hin. Ja, ich finde Ihre Frage, Frau Walser, extrem gut, ob das moralisch oder ästhetisch oder vielleicht sogar politisch ist. Ich weiß es gar nicht genau. Ja, es ist nur so, wie es ist. Ja, es ist wirklich. Ja.
Na, ich glaube, dass es in dem Fall dieses Projektes ja auch was damit zu tun hat, dass das Dokument oder die Person, auf dem diese Produktion basiert oder das Ereignis, also das Attentat von Breivik auf die Kinder in Utøya, dass es einfach noch relativ nah liegt. Und ich kann das total verstehen, also dass man nicht sich das zumuten möchte. Ich glaube, dass merkwürdig an diesem Abend ist, dass er eben so total zumutbar ist. Also man sitzt sich da rein und wartet eigentlich die ganze Zeit jetzt auf das Grauen, auf die Polemik und ist dann doch überrascht, dass der ja sehr moderat erstmal daherkommt. Und ich glaube, dies ist die eigentliche Provokation dieses Abends, dass man plötzlich sich mit einem Inhalt konfrontiert sieht, den man so nicht erwartet hat, der einen aber irgendwie auf eine merkwürdige Weise anspricht. Und was man natürlich nicht vergessen darf, was ich auch immer wieder versuche, noch stark zu machen, es gibt ja direkt im Anschluss an diese Lesung ein einstündiges Gespräch, beziehungsweise wirklich, also wird geöffnet, es ist eigentlich eine Art Diskussionsrunde. Das ist fast sogar schon didaktisch, kann man sagen. Also man hört sich die Rede eines im Endeffekt trotzdem demokratiefeindlichen Mörders an und danach spricht man eigentlich über Demokratie. Das halte ich persönlich für total zumutbar. Ich glaube aber, dass die Projektionen, die man auf dieses Projekt hat, sehr, sehr stark sind. Und das liegt sicherlich daran, dass es eben emotional viel in einem hervorruft, weil es einfach auch noch sehr nahe liegt.
Aber Herr Nikitin, wenn ich jetzt die Rede vom dokumentarischen Theater ernst nehme,
ja,
und wenn ich sage, auch im Fall der Rede von Herrn Breivik geht es darum, den Prozess des Hervorbringens von Wirklichkeit zu sehen, zu überprüfen, ernst zu nehmen und möglicherweise auch zu testen auf eigene Anwendbarkeit, hätte ich fast gesagt, dann komme ich ja nicht drum herum, mir diese Rede, es ist eine Gerichtsrede, es ist eine Rede der Selbstverteidigung, es ist eine Rede der Rechtfertigung, es ist gerade nicht sein Hassmanifest, das er im Internet publiziert hat, unter dem Gesichtspunkt anzuhören, wer arbeitet dort, in welcher Situation, an der Rechtfertigung, welcher Tat. Ich muss also den Zusammenhang zur Tat herstellen Und ich muss den Zusammenhang zu Gerichtssituationen herstellen. Ich muss auch den Zusammenhang herstellen zu der Debatte, die man damals führte. Ist er zurechnungsfähig oder ist er nicht zurechnungsfähig? Ist er straffähig, ist er nicht straffähig? Mit der Höhe welcher Strafe hat er zu rechnen? Und meine Frage jetzt zurück an diese eine Stunde Diskussion danach ist, hat man dort die Gelegenheit, oder besser gesagt, Sie kennen ja die Diskussion aus einigen Beispielen. Sie
waren ja schon mal dabei. Ich habe es in Berlin gesehen, genau.
Kommt es dazu, dass die Wirklichkeitserzeugungseffekte einer Motivation zur Tat, der Tat selber und der Rechtfertigung der Tat in einer solchen Theaterdiskussion rekonstruiert werden?
Ja, also es ist ein wichtiger Punkt, auf den Sie hinweisen. Es ist mitunter wahrscheinlich auch der Grund, warum dann immer noch ein Experte eingeladen wird, der das Ganze so ein bisschen noch strukturieren soll, damit es jetzt nicht nur ein reiner Meinungsaustausch wird, wie habe ich das jetzt empfunden, wie habe ich das erlebt, sondern auch nochmal zu analysieren versuchen, was hat da gerade überhaupt stattgefunden, was ist der Rahmen. Und natürlich ist dieses ganze Gedankengut, erhält ja erst dadurch seine Brisanz, dass man weiß, das ist Anders Breivik, der diesen Text gesprochen hat. Und das wird schon in dem Stück sehr stark auch reflektiert. Insofern finde ich, dass auch die Reflexion des Dokumentarischen, also was für eine Information wird hier oder was wird hier als Information behandelt, dass das auch in Frage gestellt wird.
Für mich stellt sich immer mehr eine Frage heraus, auch die nach, was kann Theater überhaupt? Sie hören die Sendung Passage. Es geht um unterschiedliche Formen von dokumentarischem Theater, die dieses Wochenende in Basel bei einem Festival zu sehen sind. Bei mir im Studio sind der künstlerische Leiter dieses Festivals, der Regisseur Boris Nikitin und der Soziologieprofessor Dirk Becker. Wir haben nun in unserem Gespräch über Formen von dokumentarischem Theater wie schon unterschiedliche Bezugspunkte auch genannt. Das ist einmal das klassische Stadttheater, wo Literatur gespielt wird, wo Schauspieler in Rollen schlüpfen, ein Hamlet spielen oder eine Medea spielen. Was auch immer wieder aufgetaucht ist, ist der Bezug zu anderen Medien. Es gibt ja diese Unterscheidung von echt, fiktiv, auch in anderen Medien. In der Literatur ist es das Sachbuch, im Film ist es der Dokumentarfilm, es gibt die Dokumentarfotografie. Wenn wir vielleicht kurz einen Schritt zurücktreten, verhält sich dieses Verhältnis, wie denkt man nach über die Konstruktion von Wirklichkeit, was läuft da im Zuschauer ab, verhält es sich da ähnlich? Dirk Becker.
Ähnlich bezogen jetzt auf Theater und welches Medium, Literatur?
Die Grenzziehung zwischen was ist wahr, was ist nicht wahr? Was ist Realität, was nicht? Worauf kann man sich verlassen, worauf nicht? Wann werde ich in Zweifel reingezogen?
Naja, in dem
was
Moment,
erschüttert ja mein Verständnis von, es gibt etwas, was wahr ja ist,
also
verlässlich
ist? Ich kann in der Tat über das Dokumentarische, egal in welchem Medium, nicht nachdenken, ohne die Unterscheidung fiktiv und real zu treffen. Oder wie Soziologen gerne sagen, zwischen fiktiver Wirklichkeit und realer Wirklichkeit. Und da ist eine Pointe drin versteckt. Die fiktive Wirklichkeit im Theater, im Roman, im Gedicht, im Film und sonst wo ist nämlich auch eine Wirklichkeit. Nämlich die Wirklichkeit dessen, was auf der Bühne passiert, die Wirklichkeit dessen, was ich an Farben, an Personen, an Stimmungen auf einer Leinwand erlebe, die Wirklichkeit dessen, was ich lese, vom Buchstaben angefangen bis zum Eindruck, der sich in mir einstellt, wenn ich das lese. Und der Trick an der ganzen Geschichte ist eigentlich der, dass ich in dem Moment, in dem ich jetzt gezwungen bin, wie im dokumentarischen Theater oder im dokumentarischen Sachbuch, diesen Unterschied zwischen fiktiver Wirklichkeit und realer Wirklichkeit tatsächlich zu adressieren, mir anzuschauen, worin besteht diese Wirklichkeit, worin besteht dieser Unterschied, ist der, dass ich merke, und Herr Nikitin hat das eben schon angedeutet, dass im Fall der von mir für wirklich gehaltenen Wirklichkeit eben auch diese fiktionalen Momente eine riesige Rolle spielen. Die Annahme, ich hätte es jetzt mit der und der Situation zu tun. Die Erwartung, dass ich da so und so wieder herauskomme. Die Geschichte, die mich hineingelockt hat und so weiter. Ohne das, was wir in der Wissenschaft gerne das Narrative, das bereits Erzählte und das im Anschluss Erzählbare, ja, ohne diese voll und ganz ideologisierten, fiktionalisierten, an Haaren herbeigezogenen Elemente, komme ich ja in keiner realen Wirklichkeit tatsächlich auch aus. Mit dem Ergebnis, dass genau das passiert, worum es uns in dem ganzen Gespräch schon geht. Die Fiktion wird von mir in dem Moment, in dem ich einem dokumentarischen Zuschauer als unverzichtbares Element der Herstellung einer Wirklichkeit sichtbar. Und das bedeutet interessanterweise, dass der Zweifel, mit dem sich ja Jahrtausende der Philosophie beschäftigt haben, ja, von den Skeptikern der alten Römer bis zu Montaigne und anderen Positionen bis hin zum letzten Skeptizismus eines Karl Popper, dass der plötzlich, dieser Skeptizismus plötzlich, ich will nicht sagen langweilig, ja, keine philosophische Position ist langweilig, aber irrelevant wird. Der springende Punkt, glaube ich, besteht nicht darin, dass ich aus diesen dokumentarischen Stücken zweifelnd herauskomme und mich frage, um Himmels Willen, in welcher Wirklichkeit hast du denn gelebt, wenn du jetzt so vielen merkwürdigen Dingen plötzlich zu glauben in der Lage bist, sondern ich komme aufgeklärt über diese fiktionalen Elemente der Herstellung von Wirklichkeit raus und damit komme ich heraus in der Lage, schärfer auf die in der Tat wirklichen Momente der Erzeugung von Fiktionen zu achten. Sie merken, welchen Knoten sich da bildet zwischen Fiktionalität und Realität, zwischen Wirklichkeit hier und Wirklichkeit dort. Ich komme aufgeklärt um die Prozessualität der Herstellung von Wirklichkeit aus dem Theater heraus und muss ganz bildlich zu sagen, ich gehe aus dem Theaterraum raus und ich stehe im Foyer und ich fühle mich mit meinem ganzen Gewicht meines Körpers auf meinen beiden Füßen stehen. Ja, und das tue ich nicht, wenn ich aus einer Hamlet-Inszenierung rauskomme. Da schwebe ich irgendwo im Zweifel und frage mich, ja, sein oder nicht sein.
Aber haben Sie ähnliche Gedanken, wenn Sie ein Sachbuch gelesen haben oder sich einen Dokumentarfilm angeschaut haben?
Das ist ganz dasselbe. Ich kann kein Sachbuch lesen, ohne zu sehen, dass das ein Buchdeckel und ein Cover und einen Autorennamen und einen Verlag und sonst etwas hat und eine ISBN-Nummer und all dies sozusagen Paratexte sind, wie man in der Literaturwissenschaft gerne sagt, die mir andeuten, hergestellt, von wem hergestellt, wozu hergestellt, was für Lügen mögen da drin sein, wer hat das überprüft. Genauso natürlich im dokumentarischen Film. Man hat gerade diese Dreier-Serie Unsere Mütter, Unsere Väter im deutschen Fernsehen gesehen. Ein großartiger Film, finde ich, der, weil er gerade nicht so getan hat, als sei nichts davon inszeniert, sondern hat die Inszenierung herausgestellt mit den guten Schauspielern, mit perfekten Orten, die also so perfekt waren, dass man sich sofort gefragt hat, wo haben die Kulissen gefunden? Ja, also mit Momenten auch der Farbgebung, die nie versucht haben, diesen berühmten Sepia-Grau-Weiß-Effekt zu erzeugen, den man dann automatisch mit 30er, 40er Jahre assoziiert oder so. Das ist in all diesen Medien im Grunde genommen dasselbe. Es verschärft sich nur, weil wir durch das dokumentarische Theater gezwungen sind, in der Tat diese Ähnlichkeiten festzustellen. Und es verschärft sich, weil das dokumentarische Theater seinerseits ja unter dem Druck des Internets und unter dem Druck des Films und unter dem Druck des Sachbuchs steht und sich fragt, was um Himmels Willen können wir denn machen, wenn an anderen Orten bereits die Dinge des Umgangs mit Vätern zum Beispiel, nochmal Shishi-Pop, also viel besser möglicherweise, viel runder, viel psychologisch durchreflektierter, viel soziologisch klarer dargestellt sind, als das hier ist. Ja? Diese Multiplikation der Möglichkeit, Effekten der Wirklichkeitsproduktion auf die Spur zu kommen. Das ist unser Drama, aber auch unser Glück, mit dem wir es im Moment zu tun haben.
Ich glaube, es ist eigentlich interessant, das zum Beispiel irgendwie auf den Journalismus zu beziehen. Also wie ist das zum Beispiel, wenn ich eine Zeitung lese, da habe ich es ganz klar mit einem dokumentarischen Medium zu tun. Also Journalisten berichten über ein wirkliches Ereignis und schreiben dann in der Zeitung davon und ich nehme dann das als Information auf und darüber bilde ich mir dann ein Wissen und eine Meinung. Und ich glaube schon, dass der Zweifel da sehr oft erstmal auch ausgeschaltet ist. Also ich kann nicht diese ganzen Medien, wie eben zum Beispiel Zeitungen oder Nachrichten, permanent in Zweifel ziehen, weil sonst würde ich paranoid werden. Nichtsdestotrotz liegt eben diesen dokumentarischen Formen, wie eben zum Beispiel dem Journalismus, eigentlich immer potenziell die Möglichkeit des Fakes zugrunde. Also es ist immer möglich, dass das eigentlich alles komplett erfunden sein könnte. Und ich glaube, das liegt eben daran, weil die Zeitung erstmal eben nicht sagt, hallo, ich bin eine Fiktion, ich bin ein Roman, sondern wir uns eigentlich geeinigt haben, das ist ein Informationsmedium. Also wir haben es hier mit der Wirklichkeit zu tun. Ich finde, es gibt ein ganz schönes Beispiel eigentlich in der Literatur oder in der Sachbuchliteratur, die das so ein bisschen vor Augen führt. Und zwar war das in den 90er Jahren der Fall Wilkomirski. Ich weiß nicht, ob Sie, Herr Becker, diesen Fall kennen. Das war eine Autobiografie eines Schweizer Juden, der über seine Kindheit von 1939 bis 1945 berichtet hat und dann auch von seinen Erlebnissen im Konzentrationslager und wie er danach dann in die Schweiz emigrieren konnte als Kind und dann in einer Gastfamilie aufgewachsen ist. Und das war ein Buch, das damals sehr gut angekommen ist, das auch in der ganzen Shoah-Auseinandersetzung als ein sehr wichtiges Dokument verstanden wurde. Und dann, ich weiß nicht genau, wie viel später es war, auf jeden Fall, also einige Zeit später kam heraus, dass es sich dabei um kompletten Fake gehandelt hat. Und da gab es dann eine sehr große Aufregung, weil plötzlich natürlich auch die Furcht in dem Raum stand, dass es ja auch die ganzen anderen Zeugenberichte erstmal in Frage stellt. Denn was man hier eigentlich vor Augen geführt bekommen hat, ist, dass man so ein Buch dann einfach erstmal glaubt. Und es liegt daran, weil man ein Buch in der Hand hat, das ist autorisiert durch den Verlag. Der Verlag sagt selber auch, das ist ein Sachbuch. Also man
hat auch viel mit dem Inhalt zu tun.
Hat sehr viel mit dem Inhalt zu tun.
Dass man das nicht anzweifeln
traut. Dass man auch denkt, dass man das nicht anzweifeln darf, genau. Und dass man da dann plötzlich merkt, wie schnell ist man eigentlich gewillt, oder nicht mal gewillt, vielleicht auch ganz unbewusst bereit, etwas zu glauben. Und wie viel potenzielle Fiktion ist aber immer schon da. Und was ich daran einen interessanten Aspekt finde, ist, wenn ich darüber anfange nachzudenken, okay, was ist, wenn das ein Fake ist? Was ist, wenn dieser Zeitungsbericht total gefaked ist? Was ist, wenn dieses dokumentarische Stück oder dieser Dokumentarfilm, wenn diese Zeugen, die da auftreten, wenn das Betrüger sind? Dann kann ich plötzlich darüber nachdenken oder muss ich plötzlich darüber nachdenken, wie gehe ich jetzt mit dieser Information um? Und im Grunde genommen muss ich selber anfangen entscheiden, ob ich die jetzt sozusagen als Information wahrnehme oder als Poesie. Und das finde ich einen ganz interessanten Vorgang eigentlich, wenn man über Wirklichkeit und Fiktionalität, Wahrheit oder Fake im Dokumentarischen nachdenkt. Weil ich glaube, es geht eigentlich pathetisch gesagt um Verantwortung. Also ich kriege selbst als Leser, als Betrachter eine Verantwortung. Ich muss selber entscheiden, wie gehe ich damit um. Und gerade für das Theater finde ich das zum Beispiel eine sehr wichtige Position und ist auch für meine eigene Arbeit zum Beispiel wichtig, oder ein Anliegen, das ich immer wieder habe, dass, wenn ich dokumentarisch arbeite, also auch immer dem Zuschauer versuche anzubieten, zu sagen, das, was ihr hier gerade seht, das könnte auch total gelogen sein. Das ist vielleicht eben alles nur, wie Herr Becker gesagt hat, ein Wirklichkeitseffekt, der dazu führt, dass man erstmal denkt, das ist wirklich, das ist echt. Und dass man zugleich aber auch immer schon drüber nachdenken kann, vielleicht ist es wie Truman Show und wir sind alle Truman. Und dann muss man plötzlich drüber nachdenken, wie entscheide ich jetzt? Also es ist eigentlich eine Durchbrechung der Autorität des Dokuments, wenn man so will.
Es gibt ja einen Satz von Precht, es geht um die Entwicklung der Zuschauerkunst. Haben wir es damit zu tun?
Also wenn der Zuschauer jemand ist, der sich fragen muss, wie es dazu kommt, an dieses oder jenes zu glauben, ja. Ja, an dieser Verantwortung, von der Sie gerade gesprochen haben, Anne-Gittin, ist ja in meinen Augen vor allem interessant, dass man sich eben fragt, wie komme ich dazu, diesem Dokument jetzt eine Wirklichkeit und damit auch Wahrheit zuzusprechen und jenem anderen vielleicht nicht. Ich glaube sogar, dass man so weit gehen kann, diese Frage dann tatsächlich auch angesichts jedes Zeitungsartikels, und zwar auch auf der ersten Seite, wo dann sozusagen nur die Informationen stehen, anzuwenden und sich zu fragen, wie komme ich denn dazu, zu glauben, dass Maggie Thatcher gestorben ist? Und die Antwort ist deswegen, weil ich es nicht nur in der einen Zeitung, sondern auch in der zweiten Zeitung gelesen habe, weil ich es im Rundfunk gehört habe, weil ich darüber sprechen konnte und niemand widersprach mir, weil eine ganze Reihe von Geschichten über Maggie Thatcher erzählt wurden, die tatsächlich stimmen, weil ich sie ab vorher schon mal gehört habe. Das heißt, man erzeugt die Wahrheit der Wirklichkeit nicht anhand der Frage, wie überzeugend ist das, was ich gerade jetzt sehe, sondern man erzeugt die Wahrheit der Wirklichkeit anhand der Frage, wie konsistent ist das, was ich gerade lese, sehe, höre, fühle, das darf man nicht vergessen, und bewerte damit, mit all dem, was ich bisher gesehen, gehört und gefühlt habe. Und da ist eben, finde ich, das Stichwort Zuschauerkunst großartig. Weil die Zuschauerkunst dann, ich weiß nicht genau, wie Brecht es gemeint hat, offen gestanden, weil die Zuschauerkunst in der Tat dann darin besteht, dass der Zuschauer sich als Zuschauer entdeckt und damit seine eigene aktive Rolle an der Herstellung eines noch so künstlerischen Theaterstückes entdeckt. Ja, ich mache das im Seminar Medienkritik in der Universität mit Erstsemestern immer mit großer Leidenschaft, darüber zu reden, dass das Sehen und das Hören, auch das Hören eines Musikstücks zum Beispiel, etwas Aktives ist. Eine Herstellung der Konsistenz oder der Dissonanz oder der Harmonie zwischen den Tönen und nicht ein einfaches Hinnehmen, ja, und sozusagen zur Kenntnis nehmen dieser Harmonien, Dissonanzen und so weiter. Und auch das Sehen eines Bildes an der Wand oder eines Flecks auf dem Boden oder einer Warze auf der Nase meines Gegenübers ist ein aktiver Vorgang. Ja, und als aktiver Vorgang bin ich dafür verantwortlich. Und wenn ich das gesehen habe und in diesem Sinne zu einem aktiven Zuschauer geworden bin, dann kann ich mich fragen, okay, an welchen Stellen bist du auf welche Tricks reingefallen, um dort eine Konsistenz anzunehmen, wo möglicherweise gar keine Konsistenz, aber dann woran gemessen, existiert.
Wir reden über das dokumentarische Theater oder wir sind zumindest davon ausgegangen. Es gibt diese Tendenz im zeitgenössischen Theater der letzten 10 Jahre, dass das dokumentarische Theater vor allem in der freien Szene, auch in der internationalen Szene, sehr beliebt, sehr populär wieder geworden ist. Nun haben Sie auch den Journalismus angefügt. Wir haben über Theater geredet, über Sachbücher. Für mich eine Frage, die bleibt: Welchen Unterschied macht es, ob sich diese Auseinandersetzung in einem Kunstraum, zum Beispiel einem Theater, oder außerhalb stattfindet? Boris Nikitin.
Ich glaube, dass beide Tendenzen, also dass diese Entwicklung zum Beispiel zur Selbstdarstellung sowohl im Theater als auch außerhalb des Theaters zusammengedacht werden können. Also ich glaube schon, dass wir uns in einer Zeit befinden, wo eben zum Beispiel dieser Aspekt, wie stelle ich mich selber dar? Also auch diese Frage, wer bin ich? Was ist meine Biografie? Aber wie trete ich auch in Erscheinung? Und wie werde ich von anderen wiederum identifiziert? Also was für eine Wirklichkeit trage ich eigentlich permanent mit mir herum, auch für die anderen? Das ist eine, glaube ich, sehr, sehr entscheidende und wichtige Frage, mit der wir uns jeden Tag eigentlich konfrontiert sehen. Also Facebook wäre jetzt natürlich irgendwie das populärste Beispiel, das man da nennen könnte.
Aber auch Big Brother oder die ganzen Reality-TV-Shows.
Absolut, aber natürlich auch jegliches. Absolut, aber auch jegliches Vorstellungsgespräch, das ich führen muss. Also eigentlich das Leben als eine permanente Audition, wo ich mich selbst repräsentieren muss. Das hat in der heutigen Zeit, wo natürlich auch Arbeitsplätze zum Beispiel unsicher geworden sind, sicherlich eine große Relevanz. Und ich glaube, dass das Theater, und da finde ich dann Shishi Pop eigentlich wieder ein ganz gutes Beispiel, aber auch andere Stücke, wie jetzt zum Beispiel das Stück Pichek Lunchun and Myself von Jérôme Bell, einem französischen Choreografen, also wo die Frage, wie stelle ich mich selbst eigentlich dar, Gegenstand der theatralen Auseinandersetzung sind, dass das schon auch eine Reaktion sein kann, oder ich würde sagen, es ist wahrscheinlich eine Reaktion, oder ist damit verbunden mit dieser gesellschaftlichen Entwicklung, eben auf den Zwang, klingt vielleicht ein bisschen zu extrem, auf dieses Paradigma der Selbstdarstellung in der Gesellschaft. Und ich glaube, es hat aber auch was damit zu tun mit immer wieder diesem Versuch, eine andere Form von Öffentlichkeit darzustellen. Also, dass es darum geht, ich als Individuum möchte in dieser Öffentlichkeit vorkommen. Das heißt, ich trete in den öffentlichen Raum, sei es jetzt der Raum des Theaters oder zum Beispiel Big Brother, also was natürlich beides sehr konstruierte Öffentlichkeiten sind, und erzähle von mir selber. Das hat sicherlich auch mit dem Bedürfnis zu tun, dass man eben selbst in seiner Individualität in dieser Gesellschaft vorkommen möchte. Und ich glaube, das hat vielleicht in den letzten 15 Jahren auch damit zu tun, dass eben eigentlich die Hierarchien des Theaters, aber auch die Hierarchien zum Beispiel im Fernsehen sich aufgelöst haben oder zum Teil auch durchbrochen wurden und eben plötzlich nicht mehr der virtuose Schauspieler auf der Bühne stehen darf allein und eben auch nicht der Tatortkommissar alleine irgendwie im Fernsehen erscheinen darf oder ein Politiker, der über Politik spricht, sondern eben plötzlich mein Nachbar, irgendwelche Jugendlichen, irgendwelche Leute von der Straße.
Dirk Becker, aus der Perspektive des Soziologen, wer reagiert da auf wen? Die Künstler auf die Gesellschaft oder?
Nein, es reagieren beide auf beide. Und an dem, was Boris Nikitin gerade erläutert hat, finde ich vor allem interessant, diesen Aspekt des Verwischens von Kunst und restlicher Wirklichkeit, der aber dieses Verwischen geht aber nie so weit, dass man nicht dauernd doch fragen würde, war das jetzt Kunst oder nicht Kunst? Und deswegen würde ich gerne während dieses Verwischens, dieses Unterschied zwischen Kunst und Wirklichkeit, dann doch den Unterschied der Kunst noch einmal scharf machen wollen, weil wir sonst in der Tat völlig hilflos vor Big Brother und sonstigen Geschichten stehen würden. Kunst hat mindestens drei soziologisch benennbare Momente, die sie von allem anderen unterscheidet, was wir in Kirche oder Krankenhaus oder Schule oder sonst wo oder Familie kennen. Erstens ist Kunst per se folgenlos. Ich kann mir anschauen, anhören, was ich will. Ich kann dabei fühlen und denken, was ich will. Ich muss daraus keinerlei Handlungskonsequenzen ziehen. Im Unterschied zu Konsum oder zum Wählen oder zum Kindererziehen, wo dauernd Handlungsfolgen zu ziehen sind. Zweites Moment, ich muss als Betrachter stillhalten. Selbst im berühmten Mitmachtheater, wo ich so tue, als würde ich mitmachen würde, muss ich stillhalten. Das heißt, ich muss mir bieten lassen, was mir Darsteller bieten und währenddessen einfach nur genussvoll oder nicht genussvoll meine Betrachtung eben aktiv dem Prozess schenken, wenn ich so sagen darf. Und drittens und letztens und vielleicht entscheidend für das, was wir das zivilisatorische Moment an der Kunst nennen, während ich stillhalte und betrachte, wovon ich weiß, dass es folgenlos ist für mich, sozusagen prinzipiell folgenlos bleiben kann, sehe ich, dass das für andere Zuschauer, die rechts und links und vor und hinter mir sitzen, genauso gilt. Ja? Und das ist für Soziologen ja eines der Weltwunder schlechthin, dass da eine größere oder kleinere Menge von Leuten in dieselbe Richtung schauen und sich von denselben Eindrücken beeindrucken lassen, ohne darauf jetzt wiederum reagieren zu müssen. Also ohne auch darauf reagieren zu müssen, dass man im selben Raum ist. Normalerweise kennen wir nur soziale Situationen, in denen Menschen einander zugewandt sind und sich sofort fragen, was habe ich mit dir zu tun? Was könnte ich mit dir anfangen? Willst du mich bedrohen? Ja oder nein? Aber hier schauen alle in dieselbe Richtung und erleben ein gemeinsames Stillhalten und Aushalten von sogenannter, früher haben wir gesagt, autonomer Kunst, jetzt ist es eher eine sich wieder einmischende Kunst, das ändert aber am Prinzip nichts, finde ich, mit dem Effekt, dass man rauskommt aus dem Theater oder rauskommt aus dem Museum und dann auch, und das kann man jetzt begrüßen oder nicht begrüßen, sehr vieles andere bereit ist, stillhaltend auszuhalten. Oder eben, ne, Zuschauerkunst, Stichwort Brecht, wieder sagt, naja, selbst bei diesem Stillhalten war ich aktiv. Wo halte ich denn draußen still und sollte möglicherweise viel mehr von meinen Aktivitäten an den Tag legen, als ich bisher getan habe? Also ich finde, an genau dieser Stelle, wo die Kunst sich als folgenlos mir anbietet und als reine Exempel einer Reflexion ist, wird sie zu einer Entdeckung einer Verantwortung für Aktivität, die ich nicht in der Kirche, nicht in der Universität, nicht in der Familie und auch nicht im Betrieb erlebe.
Heißt das, dass da über die Hintertür plötzlich wieder so ein vielleicht auch vergangenes Kunstverständnis reinkommt, dass man da was lernen kann fürs Leben?
Ja, lernen, soweit würde ich jetzt wiederum nicht gehen. Also, ich meine, als Soziologe sage ich natürlich klar, die Kunst ist eine Einmalerfindung. Und die Kunst in der Stammesgesellschaft, die ist sozial gesehen, in ihrer sozialen Funktion dasselbe wie die Kunst der alten Griechen, der neuen Römer und der Postmodernen und des aktuellen dokumentarischen Theaters. Es ist sozusagen immer dasselbe, wenn auch in unglaublich variantenreichen Formen. Und immer dasselbe ist dieses Angucken, Stillhalten, keine Konsequenzen daraus ziehen müssen. Das heißt eben, ein Lerneffekt ist, den ich mir allenfalls freiwillig selber zuschreiben kann. Ja, in dem Moment, in dem Kunst mit einer pädagogischen Geste auftritt, ist der künstlerische Effekt verratzt, ist vorbei, funktioniert nicht mehr. Und das gab es ja oft genug und es gibt sogar Leute, die genießen das, aber dann eben nicht künstlerisch oder ästhetisch, sondern pädagogisch. Wie schön, dass ich hier erzogen werde. Ja? Ich glaube, dass das am künstlerischen Impuls auch des Theaters vorbeigeht. Das Lernen, wenn ich etwas lernen möchte, muss ein Lernen sein, das mir prinzipiell und grundsätzlich selbst überlassen bleibt. Dann ja, sonst nein.
Boris Nikitin, Sie haben am Anfang dieses Gesprächs beschrieben, dass Sie mit diesem Festival auch ganz viele Fragen zur Debatte stellen wollen und besprechbar machen wollen. Was Dirk Becker jetzt beschrieben hat, deprimiert Sie das nicht?
Nein, überhaupt nicht. Also ich finde eigentlich diesen Aspekt der Folgenlosigkeit schon sehr interessant. Frag mich zum Beispiel, ob der Theaterraum oder der Kunstraum, wenn man sagt, das ist eine Folgenlosigkeit, die diese Räume ausmacht, ob es sie deswegen nicht eben auch diese Räume zu vielleicht sehr guten Übungsorten macht. Mhm. Also wo man eine bestimmte Praxis zumindest üben kann. Also wie gucke ich, wie nehme ich wahr?
Fehler machen kann, haben Sie eben gesagt.
Genau. Ja, ja. Also das sind schon Dinge, wo ich einfach eine Auseinandersetzung führen kann. Und wenn ich das oft genug tue, dann wird das auch einen Effekt haben, möglicherweise auf mein eigenes Leben. Und insofern glaube ich, dass die Frage, ob es einen Effekt dann auch im tatsächlichen Leben hat, das ist natürlich jedem selbst überlassen. Also wenn jemand natürlich eben jeden Tag ins Theater geht, dann wird das natürlich so oder so einen Effekt auf sein Leben haben.
Zu wenig Schlaf wahrscheinlich.
Zu wenig Schlaf, aber eben vielleicht auch, dass man sich tatsächlich auch Fragen stellt über, wie stelle ich mich jeden Tag selbst dar, oder vielleicht überhaupt erst auf die Frage stößt, dass man zum Beispiel sich jeden Tag ja eigentlich darstellt. Was bedeutet das eigentlich für mich selbst? Und insofern deprimiert das mich überhaupt nicht, weil ich eigentlich gerade denke, dass diese Folgenlosigkeit eben diesen Schutzraum beschreibt, innerhalb dessen eben dieses Nachdenken überhaupt erst möglich ist.
Haben wir einen weiten Bogen gemacht in unserem Gespräch hier in der Passage. Wir sprechen und haben gesprochen über das dokumentarische Theater, unterschiedliche Positionen. Der Anlass ist ein Festival, das dieses Wochenende in Basel stattfinden wird. It's the real thing. Zum Schluss an Sie beide nochmal kurz die Frage: Was ist dieser Reiz von diesem dokumentarischen Theater, was derzeit so viele Künstler und Künstlerinnen reizt? Dirk Becker.
Der Reiz ist zunächst einmal der, dass er schwer zu bestimmen ist. Das halte ich für wichtig. Ja, sonst hätte man nichts mit der Wirklichkeit zu tun. Die Wirklichkeit ist das, was schwer zu bestimmen ist. Und der Reiz besteht deswegen zweitens darin, dass man im dokumentarischen Theater wie fast nirgendwo sonst, möchte ich jetzt vielleicht etwas übertreibend sagen, danach fragen kann, wie denn bestimmt wird, was zu bestimmen ist. Welchen Stuhl braucht man auf der Bühne? Welche Tische gehören dazu? Braucht man eine Leinwand oder nicht? Braucht man Leute oder keine Leute? Muss ein Regisseur dabei sein? Braucht man Zuschauer? Braucht man dunkles Licht? Braucht man helles Licht? All diese Entscheidungen, die zu treffen sind, sind beobachtbare Entscheidungen. Und damit beobachtbare Entscheidungen, für die jemand, ein Beobachter, jemand, der entscheidet, ist das jetzt wirklich oder ist das nicht wirklich, ist das glaubwürdig oder nicht glaubwürdig, dann auch tatsächlich gerade stehen muss. Dem kann ich zuschauen, das halte ich für reizvoll.
Boris Nikitin.
Ich glaube, der Reiz ist tatsächlich verbunden mit der Sehnsucht, dass man da die Wirklichkeit verändern könnte. Also ich glaube, es hat was damit zu tun, dass man plötzlich auf die Bühne geht und sagt, ich kann aber auch hier über mich selbst sprechen. Ich muss gar nicht einen Text von Shakespeare auswendig lernen und 5 Jahre zu Schauspiel gegangen sein, sondern ich kann auch meine ganz persönliche Identität hier mal zur Verfügung stellen. Und das verändert dann auch meine Wirklichkeit. Und ich glaube, das ist das, was der Reiz dieser Theaterform ist, weil sie vielleicht ein bisschen mehr einem die Illusion gibt, sie sei mit Handeln verbunden. Also, dass ich eher was verändere, wenn ich über mich selbst oder über Anders Breivik oder über den Krieg in Syrien, wie es Rabbi Mroué in dem Festival tut, berichte, als wenn ich den letzten Lessing wieder aufführe.
Die Tendenzen des neuen dokumentarischen Theaters, eine Herausforderung in der Kunst und auch, was es über die Gesellschaft erzählt. Das war die heutige Passagesendung mit dem Soziologen Dirk Becker und dem Regisseur Boris Nikitin. Das Festival It's the Real Thing findet dieses Wochenende rund um die Kaserne Basel statt. Am Mikrofon war Dagmar Walser.
Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen auf unserer Homepage srf.ch.